Kicken Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Beinahe hätten wir Geschichte erlebt. Also irgendwie haben wir auch so Geschichte erlebt, weil die ganze Geschichte etwas ungewöhnlich abgelaufen ist. Wir wissen endlich, wer die Finals ausspielen wird, beziehungsweise wer die Championship ausspielen wird. Die Miami Heat haben es geschafft. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber. Wir haben einiges zu besprechen, der trotz des Einbruchs des Kelten hoffentlich heute nicht ganz unleidliche.
Ohne Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, du hast ja gesagt, der Derek White Schrein, den gibt's Max frühestens nach Spiel 7. Ich habe dich gefragt, ob es ihn nach Spiel 6 gibt. Hast du die Bestellungen storniert oder wie sieht's jetzt aus?
Nee, also ich hatte selber mit einer Skizze angefangen und das wird jetzt erstmal wieder pausiert, so wie ich das meistens mit Skizzen mache.
Du fertig Skizzen an, das finde ich schon mal nicht schlecht.
Ja.
Weil, ich weiß nicht, meine zeichnerischen Fähigkeiten, damit könnte
ich. Glaub mir, meine sind schlimmer, aber deswegen erblicken die ja auch nicht das Licht
der Öffentlichkeit. Ja, okay, deswegen wird nichts draus. Deswegen zeichnest du auch Dinge, die sowieso nie umgesetzt werden, meinst du?
Ja.
Okay. Ja. Es ist ja, Zach Lowe hat was Interessantes gesagt. Ich habe heute Morgen noch kurz reingehört. Zach Lowe hat was Interessantes gesagt, dass wenn du 0-3 hinten liegst, ist dein Margin of Error, also auch keine Weltformel, aber ist dein Margin of Error halt einfach wahnsinnig klein. Das heißt, Max Strus läuft einmal heiß, trifft 5 von 6 Dreiern, Gabe Vincent läuft einmal heiß, Jason Tatum hat eine Off-Night, Jalen Brown hat eine Off-Night und die Celtics haben es 3 Spiele geschafft, da irgendwie drumherum zu manövrieren, haben es 3 Spiele auch geschafft, vielleicht dann auch mal gegenzusteuern, wenn sollte es sich eine Tendenz ergeben haben. Und dann knickte Jason Tatum um, ganz am Anfang. Und war das jetzt für dich mit das Ausschlaggebende? Weil am Ende war es ja wieder wahnsinnig deutlich. Und es ist eigentlich dann, klar, das ist dann schon überraschend, wenn du sagst, okay, da ist ein Team, kommt von 0-3 zurück, Heimspiel, Spiel 7 und knackt dann gerade mal so die 80 Punkte und kriegt eine Rutsche. Aber ist es dann so ein Moment, der, in dem die Luft so ein bisschen entweicht. So dein bester Spieler knickt um, hat irgendwie Probleme und du bist eigentlich und alles, was sich angesammelt hat, ist dann erstmal so, weicht dann irgendwie so einem Gefühl der, ja, weiß ich nicht der Angst, aber so ein bisschen der Hilflosigkeit.
Es war sicherlich ein wesentlicher Faktor. Jetzt in diesem Spiel über die Serie kommt dann natürlich auch noch einiges anderes dazu und ich glaube, verzockt haben sie es halt eher am Anfang der Serie, weil, wie Lowe es gesagt hat, ist natürlich dann danach, nachdem man halt einfach schon mal 3 Niederlagen kassiert hat, dann einfach so ist, dass du es schwer kompensieren kannst jetzt im 7. Spiel. Das war natürlich ein Problem. Es war jetzt meiner Meinung nach, hat Tatum sich ja trotzdem noch ordentlich verkauft. Also er konnte zwar kaum laufen und man hat das gesehen, dass der total eingeschränkt war, auch gerade defensiv. So am Ende, also im 4. Viertel hat Butler ihn dann ja auch ein paar Mal auch direkt attackiert, weil sie das dann natürlich auch realisiert haben, okay, der Typ kann sich nicht bewegen. Aber trotzdem hatte er ja noch eher einen positiven Impact auf dieses Spiel als jetzt zum Beispiel Jalen Brown, der normalerweise oft ja ein ganz gutes Gespür dafür hat, wenn Tatum irgendwie eine Off-Night hat oder so, dass er halt ein bisschen mehr von der Offense dann schultert, ein bisschen aggressiver spielt, ein bisschen mehr übernimmt und in diesem Fall hat Jalen Brown halt einfach nur eine schon ziemlich schlechte Serie von ihm mit einem absolut fürchterlichen Spiel beendet. Also mit 8 Ballverlusten, es waren gefühlt sogar noch mehr. Auch wirklich wieder vielen defensiven Fehlern, vielen Breakdowns und so. Und das ist halt, das konnten sie sich halt einfach nicht leisten. Kombiniert damit, dass das Boston auch als Team halt wieder kaum Dreier getroffen hat, während auf der anderen Seite Dreier fielen und so. Sie haben sich die auch in den allermeisten Situationen halt nicht sauber rausgespielt, sondern man lag hinten, man war irgendwie so ein bisschen in Panik und dachte dann, okay, wir sollten jetzt auf jeden Fall irgendeinen Dreier nehmen, ob der dann rausgespielt war oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt und naja, letztendlich waren da einfach zu viele Sachen dabei, die sie einfach nicht gut gemacht haben und klar, es hilft dir nicht, wenn nach 20 Sekunden dein Bester sich verletzt und danach eingeschränkt ist, aber es jetzt nur darauf zu reduzieren, wäre mir auch gegenüber den Heat irgendwie unfair, weil die haben ein geiles Spiel gemacht. Gerade wenn man bedenkt, was für ein Nackenschlag ja dieses Spiel 6 war, dieses Ende, wo sie eigentlich auch, also vor heimischem Publikum das Ding ja hätten entscheiden können und eigentlich auch quasi schon an dem Punkt waren. Und dann hast du halt dieses Wunderding von Derek White noch, was dich um den am Ende fast schon verdienten Erfolg bringt, nachdem es halt diesen Collapse von den Celtics über die letzten Minuten gab und sich davon so zu erholen und dann wieder in der fremden Halle so aufzutreten, von Anfang an einfach das bessere Team zu sein, konsequenter zu sein, dir irgendwie sofort einen Vorsprung rauszuspielen und den dann auch nie wieder wirklich in Gefahr geraten zu lassen, weil du halt einfach konsequenter und smarter spielst. So, das war halt einfach, das war echt eine super Reaktion von den Heat, muss man, finde ich, anerkennen. Und deswegen sind sie am Ende auch verdient weiter. Also auch wenn sich Boston selbstverständlich für diese gesamte Serie in den Arsch beißen sollte. Das kann man nicht anders sagen. Und das hat natürlich auch ein paar Fragen aufgeworfen, wie es da jetzt weitergeht. Aber für den Moment muss man auch erstmal einfach anerkennen, Miami ist als 8 Seed da durchgegangen, der gegen Chicago im Play-In fast ausgeschieden wäre und jetzt halt so die beiden Teams mit der besten Bilanz der Liga gehauen hat. Und die Knicks.
Waren die Bulls und die Hawks das größte Problem für die Heat bis jetzt in den Playoffs? Man kann diese Frage stellen. Schon.
Also die Hawks waren definitiv das größte Problem, aber die Bulls waren auch nah dran. Dann genau. auf der Skala, dann kommt Boston, dann kommt New York und dann kommen wahrscheinlich die Bucks. Also es ist ein komischer Run. Es ist ein sehr interessanter Run. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, sie haben sich das verdient. Caleb Martin, krasser Typ, muss man echt sagen.
Ja, man wusste ja schon, dass der jetzt kein ganz blinder ist, aber dass man auf einmal überlegt, ob er jetzt der Finals, der MVP der Conference Finals ist oder Jimmy Butler, weil es halt, ich meine, die Stimmabgabe war ja durchaus eng und hinten raus war Caleb Martin ja auch wahnsinnig gut.
Die meisten Leute wussten vor der Serie auch nicht, dass das kein Blinder ist, muss man dazu sagen.
dass er so gut sieht, konnte man ja auch nicht. Sein Adlerauge ist, konnte man auch nicht ahnen. Also,
ne? Nee, aber also der war ja auch in der Regular Season eher unterdurchschnittlich von dem, was er so gezeigt hat, ne? Und hat jetzt halt einfach eine Conference Finals gespielt, in denen er eine Klasse besser war als Jalen Brown, der gerade ins All-NBA Second Team gewählt wurde.
Ja.
Was vielleicht Bullshit war, aber darum geht's ja nicht.
Sondern Caleb Martin Probleme stellen könnte, aber ja,
dazu gleich. Absolut. Ja. Meine Lieblingsstatistik, Caleb Martin, der etwas mehr Punkte gemacht hat über die Serie als Jalen Brown, hatte über die Serie genau 7 Turnover. Jalen Brown hatte 8 in Spiel 7. Ja. Es kam noch ein paar mehr dazu. Es war alles ein bisschen frustrierend.
Aber da kommen wir doch wieder zu dem Punkt, wenn wir nochmal ganz kurz zu Caleb Martin zurückgehen. Wie erklärst du, du hast ja auch gesagt, während der Saison eher so ruhig unterwegs gewesen. Ich kann mich noch erinnern, nach der ersten Runde, ich habe es, glaube ich, nur gedacht, aber auch, vielleicht habe ich es auch verbalisiert. Zumindest sind wir nicht davon ausgegangen, dass Miami dieses Shooting halten kann. Und es gab Spiele, in denen Miami dieses Shooting nicht halten kann. Aber wie erklärst du dir, dass ein Team Regular Season Playoffs so einen Sprung macht, fast kollektiv, was das Shooting von draußen angeht? Weil das ist ja schon, da geht es ja jetzt nicht darum, dass dann irgendwie vielleicht einer mal heiß läuft und dann vielleicht über 2 Spiele, sondern es ist ja irgendwie ein Team, das halt, ja, wie gesagt, bei dem man eigentlich gesagt hat, Shooting ist jetzt nicht die allergrößte Stärke, als es in die Playoffs ging. Und jetzt, ich habe gerade gesagt, ich dachte eigentlich Michael Malone, aber ist, glaube ich, Michael Moore vom Action Network.
Das müsste Matt Moore sein.
Matt Moore, richtig. Matt Moore. Also wenn die Heat weiter so werfen, dann können die Nuggets auch machen, was sie wollen. Also ich glaube, ich habe so bei ihm so den Eindruck, er will nichts jinxen, weil ich glaube, er kommt irgendwie aus Denver oder so. Oder hat
er ist, ja, er wohnt dort.
Genau. Also so den Eindruck hatte ich so ein bisschen. Ne? Aber trotzdem, und jetzt, aber wie erklärst du dir diesen Sprung und diesen, also in der Konstanz, weil das ist ja das Ding.
Fast. Ich habe das vorhin mal rausgesucht. Also Miami in der Regular Season 34% Dreier, Platz 27 in der Liga. Gegen Milwaukee 45% Dreier. Gegen New York 30,6%. In der Serie sind sie ja abgekühlt.
Richtig,
das ist ja
richtig.
Das geile Ding.
Ja.
Und jetzt gegen Boston 43,4%. Und Duncan Robinson, Gabe Vincent und Caleb Martin hatten alle mindestens 48% ihrer Dreier getroffen, was halt, ja, es ist schwer, das zu beschreiben und schwer einzuordnen, wo das alles herkommt. Also ich meine, es gibt da die eine Sache, die natürlich halt irgendwie Shooting Luck und ein Lauf und so ist. Und also, keine Ahnung, es ist halt, in dem Fall glaube ich schon, muss man sagen, dass da schon ein Streak dabei ist. Aber wenn man sie jetzt spielen sieht, dann kann man sich gleichzeitig auch fragen, warum war das denn in der Regular Season eigentlich so schlecht? Ne? Weil wenn die Heat ihr Ding machen, dann ist das halt schon eine Offense, die ziemlich clever und geradlinig nach einem guten Wurf sucht und die den Ball gut bewegt, die halt gute Cutter hat, die gute Screener hat, also gerade Bam, der auch durch diese Handoffs ja immer mal wieder Platz für Shooter schafft. Das war jetzt in Spiel 7 auch mehrfach wirklich zu sehen. Und sie haben ja dann Leute, die fähig sind, die zu treffen. Und letzte Saison war das Team mit der besten Dreierquote. Diese Saison Platz 27, wie gesagt, vielleicht war die Regular Season auch nicht ganz repräsentativ dafür, wie gut dieses Team, was Shooting angeht, eigentlich ist. Ich meine, Duncan Robinson war auch während der Regular Season gar nicht so ein großer Faktor und ist jetzt ja gegen Boston halt wieder viel dabei gewesen. Aber ja, ich finde es insgesamt schwer zu sagen, okay, genau so geht's jetzt weiter oder genau anders geht's jetzt weiter. Im Prinzip ist es auch egal, weil es geht ja nur noch um 4 Siege. Und wenn sie es noch 4-mal schaffen, in Anführungszeichen Ausreißer nach oben zu produzieren, dann vielleicht reicht's ja. Also könnte sein. Wobei man dazu sagen muss, so auf die Playoffs geachtet, und das hat der Kollege Moore natürlich auch gerne verschwiegen, Denver hat als Team eine bessere Dreierquote in den Playoffs als Miami.
Tja.
Bei denen wirkt es nur nicht ganz so sehr wie ein Ausreißer, weil die während der Regular Season halt auch schon super waren von der Dreierlinie. Die haben während der Regular Season irgendwie, ich glaube, 38,5% getroffen. Mhm. Und jetzt in den Playoffs sind sie bei 39,5. Also da ist auch eine Steigerung, aber jetzt nicht so eine krasse Steigerung.
Ja,
bei Miami
ja.
ist es halt, hey, wir waren eins der schlechtesten Teams und jetzt sind wir überragend. Das ist ein größerer Sprung.
Ja, und mich hat es halt auch überrascht, dass es gegen Boston so funktioniert hat. Ich meine, wie gesagt, wir haben die Boston Defense besprochen, dass sie nicht mehr in der Konstanz so furchteinflößend war wie vergangene Saison. Aber grundsätzlich halt dachte ich schon, dass sie die richtigen Spieler haben, um gewisse Spieler einzuschränken. Hat ja auch teilweise funktioniert. Sie haben es ja auch teilweise dann geschafft, so gerade Richtung Spiel 4, 5, dann 6 ein bisschen weniger, aber halt, ja, die Heat Offense so ein bisschen zu bremsen, haben diese Handoffs erschwert, haben größtenteils geswitcht, haben, ich glaube, auch Tatum gegen Bam spielen lassen, dann teilweise nach einem Switch, also es war dann gar nicht mehr, weil sie halt gesagt haben, okay, Bam, wenn es in Low Post gehen soll, dann have fun, weil wird eh nicht so gut. Ich glaube, Zach Lowe hat am Freitag eine interessante Statistik gebracht, wie wenig erfolgversprechend ein Bam Adebayo Low Post ist. Ich glaube, 0,2 Punkte oder so per Possession. Das war wahnsinnig.
Das klingt sehr wenig.
Es war auch der Moment, ich war mal wieder laufen, was sowieso nicht so wahnsinnig oft passiert in letzter Zeit, und habe mir dann die Pause gegönnt, die ich auf jeden Fall gebraucht habe, weil ich mir gedacht habe, Moment.
Und dann bist du gestolpert.
Dann bin ich gestolpert, genau. Und kam aber zum richtigen Zeitpunkt, weil ich mal durchschnaufen musste. Also von daher, es war vielleicht 0,2 zu wenig, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wenig. Und ja, und irgendwie, ja, dachte ich, Boston hat vielleicht dann, oder hätte man denken können, Boston hat vielleicht auch irgendwas gefunden. Und dann hast du jetzt wieder sowas wie in Spiel 7, klar, Tatum verletzt. Aber was machst du denn aus diesen Celtics? Also was, ist ja auch so der Klassiker, die Celtics, ja, wenn sie es zusammenkriegen, sind sie mega gut, aber sie kriegen es nicht immer zusammen. Sind sie vielleicht auch, also sind sie ein wackeliges Team einfach? Sind sie nicht dieses Team, das sich jetzt einfach mal findet und dann läuft, sondern sind sie ein Team, das dir in einer Serie 1-4 Stinkbomben zünden kann?
Zünden kann auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich sie so vergleiche gerade mit den beiden Teams, die jetzt in den Finals stehen, aber auch zum Beispiel mit Golden State im letzten Jahr, war ein bisschen eingeschränkt, vielleicht auch ein bisschen mit den Lakers jetzt, ist so das Gespür für den Moment und in Echtzeit Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist einfach, also gerade wenn man so schaut, wer sind die drei eigentlich wichtigsten Initiatoren, wichtigsten Ballhändler, wenn man jetzt vielleicht Derek White ausklammert, der insgesamt die beste Serie wahrscheinlich von allen auf Bostons Seite gespielt hat jetzt gegen Miami. Aber also ich meine halt Tatum, Brown und Smart. Es gibt da halt einfach manchmal die Tendenz zu nicht so guten Entscheidungen. Und also Smart finde ich zwar insgesamt eigentlich einen ziemlich guten Passer, aber der hat auch in jedem Spiel halt ein, zwei Dinger so drin, wo er halt einfach viel zu viel will. Völlig unnötig. Dann so ein Möchtegern Zauberpass spielen will und den Ball halt einfach wegschmeißt. Das kannst du dir in der Regular Season schon leisten. Das kannst du dir, wenn du halt viel Talent hast, auch in den Playoffs gelegentlich leisten. Aber das halt in der Regelmäßigkeit zu machen, ist dann irgendwann ein bisschen problematisch. Brown ist für mich mittlerweile einer der frustrierendsten Spieler überhaupt in der Liga. Also, ich meine, diese Serie war jetzt auch grundsätzlich nicht unbedingt sein größtes Bewerbungsschreiben ever. Und er hat auch schon andere Serien gespielt. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt auf einmal ein mieser Spieler war, aber wir haben ja während der Saison auch schon drüber gesprochen, als es dann so darum ging, wer wer in die All-NBA-Teams gibt. Und ich glaube, wir beide hatten ihn ja nicht drin. Und ich hatte ihn auch nicht mal ganz nah dran, weil ich irgendwie fand, es gibt halt viele Leute, die einfach einen konstanteren, größeren Impact aufs Spiel haben. Und bei ihm ist es halt der Grund, glaube ich, der kann ein total explosiver Scorer sein. Also der hat einen super Wurf, der ist auch total athletisch, mega schnell in Transition, echt schwer zu verteidigen und so. Aber er trifft halt einfach keine guten Entscheidungen. Und wenn du den unter Druck setzt und wenn du ihm halt so seine Sweet Spots nimmst, dann hat er teilweise einfach nicht den großen Einfluss auf ein Spiel und überdreht dann auch noch zusätzlich gerne. Und das ist halt was du jetzt in dieser Serie viel gesehen hast, wo dann natürlich auch, das ist ja jetzt sonst nicht so der Fall, aber wo sein Wurf halt überhaupt nicht fallen wollte. Also ich glaube, er hat irgendwie 16 oder 19% von der Dreierlinie getroffen in der Serie. Das ist jetzt auch nicht repräsentativ. Natürlich kann der besser werfen und er ist immer noch ein guter Spieler, aber so dieses irgendwie jederzeit verlässlich sein und das Spiel richtig zu lesen, was jetzt zum Beispiel ein Jimmy Butler machen kann oder was ein Nikola Jokic machen kann oder was ein LeBron machen kann. Das kann der nicht, also nicht mal ansatzweise. Und das kann auch Tatum nicht, auch wenn ich bei dem denke, der kommt vielleicht irgendwann ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube zwar nicht, dass er diese übernatürliche Spielintelligenz jemals haben wird, weil da ist ja manches auch einfach gegeben und das kann man sich schwer antrainieren. Aber der ist überwiegend eigentlich schon ganz gut als Decision-Maker, finde ich. Der ist halt, was man da auch manchmal nicht vergessen darf, der ist halt auch immer noch relativ jung, der wird sich auch immer noch, glaube ich, weiterentwickeln, auch wenn...
19, ne?
19. Ich glaube, er ist jetzt offiziell laut Geburtsurkunde entweder 24 oder 25, ja. Also der hat seine Prime eigentlich noch vor sich und ich glaube, also bei dem sehe ich zumindest auch Schritte in die richtige Richtung. Bei Brown habe ich eher das Gefühl, eigentlich ist er jetzt quasi da, wo er ist und das ist halt ein eigentlich guter Spieler, der aber aufgrund seines nicht so wahnsinnig doll ausgeprägten Basketball-IQs vielleicht einfach nie so ein richtiger Top-Top-Top-Spieler sein wird, auf den man sich in den Playoffs immer verlassen kann. Und das, ja, das ist ein gewisses Problem.
Ja, das große Problem dabei ist ja, dass aber sehr große Entscheidungen anstehen, was Jaylen Brown angeht.
Ja.
Und deswegen meinte ich auch, diese All-NBA-Team-Nominierung war jetzt für die Celtics keine ganz glückliche Fügung, weil jetzt ist er ja berechtigt, diesen wunderbaren Supermax zu bekommen.
Ja, ich meine, an sich könnte man auch sagen, es ist positiv, weil sie dadurch ja das Werkzeug haben, um ihn zu halten, was andere Teams nicht haben, weil sie ihm halt wirklich viel mehr Geld bieten können als andere Teams. Und wenn man ihn behalten will, ist das ja eigentlich auch was, ist das ja was Gutes.
Richtig, ja, auf jeden Fall. Nur die Frage ist halt, wir kennen ja Konsequenzen aus diversen Supermaxes, die schon vergeben wurden in der Vergangenheit und dann ist es halt, im Endeffekt möchtest du ja eigentlich so einen, also klar möchtest du den Spieler halten, aber du möchtest dann schon auch sehr überzeugt sein von dem Spieler, den du zu diesen Konditionen hältst und das ist halt eben die Frage, also nach der Serie, ich meine, es gab, also ich will jetzt auch Jaylen Brown nicht schlecht machen, ne? Und wie du sagst, die Serie, da ist ja auch nicht alles repräsentativ, da gibt es dann auch Faktoren, die dann irgendwie damit reinspielen, aber was die Frage ist halt schon, was, also oder was heißt die Frage ist, die Frage stelle ich mir dann halt, was Boston jetzt daraus macht, möchtest du jetzt Jaylen Brown wirklich diesen Vertrag anbieten, beziehungsweise was hat das für Implikationen dann für den Rest des Teams, also wie viel Geld bleibt zur Verfügung, wie hoch schätzt du jetzt nach dieser Serie und auch nach diesen Playoffs das Ceiling des Teams ein mit Tatum Brown? Und es geht jetzt nicht darum, wir müssen jetzt die beiden aufbrechen und das funktioniert alles nicht, weil ich meine, regelmäßig Conference Finals, letztes Jahr Finals, so schlecht ist es nicht, ne? Ja. Aber die Frage ist halt natürlich schon aus Front Office Sicht, wie viel willst du investieren und wie sehr bist du davon überzeugt, dass du den nächsten Schritt gehen kannst, wenn du dieses Geld bezahlst, den beiden und dass du dann eben auch die richtigen Spieler drumherum findest. Und könntest du dir angesichts jetzt, also wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, also jetzt die Serie, wie es gelaufen ist, auch so vielleicht auch ein bisschen die Aussagen von Brown, der ja auch schon, ja, hat sich so ein bisschen kritisch den Bostoner Fans gegenüber geäußert. Nicht, dass das schlimm wäre, auf gar keinen Fall. Also er hat da sicherlich auch einen Punkt, ne? Ist kein Kritikpunkt, aber da so dieses, dass er, also, ja, da kann man dann reinlesen, ob er vielleicht irgendwann dann doch so oder so gehen wollen würde oder so. Plus dann eben jetzt dieses große Gehalt, das sie ihm zahlen müssen, plus dann die Fragezeichen, wie du dieses Team aufbaust, ob du diesem Team vielleicht auch noch irgendwas, du hast ja auch gesagt, Entscheidungsfindung ist irgendwie so ein Ding. Möchtest du jemanden drin haben, der in Sachen Entscheidungsfindung ein bisschen besser ist? Inwiefern denkst du, wirkt sich das auf die oder könnte sich das darauf auswirken, wie es mit Jaylen Brown in Boston weitergeht?
Da sind schon viele Faktoren, die da mit reinspielen. Also ich glaube, eigentlich willst du so einen Supermax-Vertrag einem Top-10-Spieler anbieten und sonst niemandem. Und das ist Brown nicht. Das werden auch die Celtics so sehen. Und gleichzeitig wissen die natürlich auch, wenn wir ihm den nicht anbieten, dann laufen wir ziemlich akut Gefahr, dass er halt nicht bleiben will. Und dann ist halt die Frage, könnten wir ihn in irgendeiner Form adäquat ersetzen? Finden wir jemanden, also auch beispielsweise per Trade, weil eine Saison läuft ja sein aktueller Vertrag auch noch, finden wir da jemanden per Trade, der besser zu uns passt und der uns wirklich eine Stufe höher hebt? Weil das ist ja das Ding.
Ja, das meine ich, genau, ja.
Und das finde ich halt auch wichtig zu betonen. Dieses Team ist vom Kader her gut genug, um Meister zu werden. Es ist jetzt nicht so, dass das, dass das irgendwie ein, keine Ahnung, gescheitertes Experiment ist oder eine Kombination von Spielern ist, die nicht zusammengeht. Es hat halt jetzt offensichtlich nicht funktioniert. Sie waren jetzt aber auch wieder nicht so weit von den Finals entfernt zum zweiten Mal. Sie haben immer noch irgendwie, also solange Brown und Tatum da sind, haben sie zwei Mit-20er Starflügel sozusagen, ne? Und darum aufzubauen ist nicht schlecht. Und der Kader, den sie drumherum haben, da haben über die gesamte Saison alle Leute gesagt, das ist eigentlich das rundeste Team. Die hatten defensiv und offensiv Top-5-Werte, das hatte sonst niemand. Also da ist ja Qualität vorhanden. Die Frage ist halt wirklich, was einerseits das Vertrauen in dieses Duo ist, aber auch, was halt so ein bisschen die Möglichkeiten sind, wenn man zwei Spieler mit so extrem hohen Verträgen hat, einfach dadurch, weil sich ja jetzt auch das CBA verändert hat und die Regeln ein bisschen anders sind für Teams, die halt im Luxussteuerbereich sind, also vor allem in diesem ganz hohen Luxussteuerbereich mit dem Second Apron, weil die halt total eingeschränkt sind, was ihren Spielraum angeht. Und deswegen, ich bin mir nicht sicher, was die Celtics da machen werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwelche Änderungen geben wird, aber ich weiß nicht, ob man jetzt das riskieren will, die beiden aufzubrechen oder ob man beispielsweise dann eher sagt, wir setzen alles daran, dass wir Brown halten, aber wir gucken, was wir für Smart bekommen. Mhm. Oder wir gucken, was wir für Robert Williams oder so kriegen, wo ich auch denke, also eigentlich haben die ja alle ihre Funktion. Eigentlich willst du die auch alle behalten, aber ja. Vielleicht denkt man auch als Front Office, okay, irgendwas müssen wir aber verändern, weil offensichtlich sind wir als Team nicht clever genug. Offensichtlich brauchen wir noch irgendeinen neuen Reiz, aber ich finde das eine total komplizierte Situation. Ich kann mir auch vorstellen, das ist halt eine Sache, die man auch relativ leicht machen kann, dass man noch ein bisschen mehr zusätzliche Kompetenz auf die Trainerbank holt. Also ich meine in dem Fall jetzt nicht, dass man Mesula entlässt. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, einfach weil, okay, weil sie sich ja in diese Serie jetzt dann doch wieder reingearbeitet haben. Und es ist zwar trotzdem so, dass viele von den Sachen, die dann korrigiert wurden, auch gerne etwas früher schon hätten korrigiert werden können und da trotzdem auch ein paar Sachen falsch waren. Aber es ist auch so, dass die Situation für Mesula einfach unfassbar schwierig war, in die er reingeworfen wurde. Also ja, kurz vor der Saison eigentlich durch einen Skandal auf eine Position auf der Bank befördert wurdest, wo du ja sonst also unter keinen Umständen hingekommen wärst. Es gab letzte Saison mindestens zwei Assistants, die über ihm standen, die halt beide dann im Sommer woanders hingewechselt sind und dort Headcoaches wurden. Ne? Also
Hardy und Stoudemire, nicht
vergessen. Genau. Hardy in Utah und Stoudemire, der ins College gegangen ist. Ich habe gerade vergessen, welches, aber.
Ja, ich bin gerade auch nicht mehr sicher, aber ja.
Es ist halt eine total undankbare Situation und deswegen ist es vielleicht eher dann eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir holen dann jetzt noch zwei, drei erfahrene Assistants.
Mike D'Antoni.
Zum Beispiel, die uns da irgendwie noch ein bisschen weiterhelfen können.
Ja.
Also im Moment würde ich nichts ausschließen. Es kann natürlich auch sagen, dass Brown selber sagt, so, Leute, ganz ehrlich, ich will eigentlich mein eigenes Team. Und dass man da so ein bisschen unter Druck gerät und halt irgendwie was machen muss. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt versuchen, eigentlich den Kern mehr oder weniger zusammenzuhalten und halt so ein bisschen Fringe-Moves noch weiterhin zu machen. Weil eigentlich, wie gesagt, ist der Kader gut. Das ist halt super frustrierend, aber es ist trotzdem ein sehr guter Kader, der auch immer noch Steigerungspotenzial hat. Eigentlich immer noch eine Situation, die viele Teams relativ gerne hätten.
Ja, eine Überreaktion wäre vielleicht jetzt trotz aller Probleme irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Also könnte ich mir auch vorstellen, einfach weil, ja, wie du sagst, da der Kader ja schon bewiesen hat, dass er gut ist und sie ihn ja noch mal besser gemacht haben. Gut, war jetzt blöd, dass Brogdon verletzt war. Was halt natürlich ein Faktor sein könnte, ist Al Horford. Also klar, vielleicht spielt er noch 15 Jahre, aber also er hat eine sehr, sehr zentrale Rolle und ist halt, ja, wird nicht jünger quasi, um es ein bisschen plump zu formulieren. Aber dass man da halt, dass da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ob sie sagen, Robert Williams muss mehr spielen, da hast du ja aber auch schon gesagt, ne, so die Art und Weise, wie er spielt, da hast du vielleicht auch irgendwann einen Deckel drauf, wie viele Minuten er spielen kann, gerade im Verlauf der Regular Season. Dann heißt, okay, dann müsstest du ja, und gerade so der Typ Horford ist ja auch jetzt nicht so einfach zu finden, ne? Also auch wenn der Dreier jetzt im Verlauf der Playoffs nicht so gut gefallen ist, aber so einen Spieler dann irgendwie, nicht, dass du ihn nächstes Jahr vielleicht direkt ersetzen musst, ja, je älter er wird, desto wahrscheinlicher wird's, denke ich, dass irgendwann, oder könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann halt die Saison kommt, in der dann doch halt so eine Leistungsstelle da ist und der halt dann doch vielleicht nicht mehr ganz so dieses Niveau erreicht. Und da bist du halt schon irgendwie zum Handeln gezwungen irgendwo, weil du jemanden hast. Und dann ist halt die Frage im Spielraum, keine Ahnung, Smart, vielleicht, wenn du sagst, mit White, mit Brockton hast du, also theoretisch hast du ja Leute, klar, wirst du am liebsten alle haben, aber vielleicht ist das jemand, der dir was geben kann, dass du jemanden findest, der noch mehr Playmaker ist, noch mehr Decision-Maker ist, im Sinne von, ich leite die ganze Sache an. Weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade auch niemanden im Kopf, also Andre Miller natürlich, wie immer, aber nein, aber also dass da irgendwas möglich ist, aber ich weiß eben auch nicht, wie es, also ich würde jetzt tendenziell auch nicht überreagieren, einfach weil ich glaube, ja, es ist halt, es gibt schon irgendwie Schwächen, aber wie du sagst, vielleicht lässt sich auf eine andere Art an diesen Schwächen arbeiten, auch bei Joe Mazzulla, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auch das alles so ein bisschen einkalkuliert, dass da noch ein Lerneffekt da ist. Also die sind ja nicht blöd. Also dass, wenn du jemanden so jung auf die Bank setzt, der auch noch nicht so lange, also auf dieser, also in der zweiten Reihe auf der Bank saß, dass du da schon weißt, dass, okay, wenn er halt gegen den Conference Finals auf Eric Spoelstra trifft, dass Eric Spoelstra eventuell das ein oder andere Ass mehr im Ärmel hat und dass du dann halt nicht dann sagst, ja, okay, dann dass du eher, wie du sagst, dass du dann sagst, okay, wir holen Leute, die ihn unterstützen können, die offensiv vielleicht andere noch mehr Ideen einbringen können, die vielleicht auch Defensivcoach, keine Ahnung, um diese Defense wieder so ein bisschen konstanter hervorzulocken, als es der Fall war. Und ja, von daher, ich bin gespannt. Aber ich meine, im Endeffekt, ja, die Frage ist natürlich auch, was Jaylen Brown will. Und dann, ja.
Die Situation ist halt so geil, weil eigentlich ist es unverantwortlich, Jaylen Brown einen Supermax
zu geben. Das ist das, ja, meiner Meinung nach. Das kommt dazu, ja.
Und andererseits ist es aus Teambau und ich will Meister werden Perspektive wahrscheinlich auch unverantwortlich, ihm den nicht zu bieten, wenn man nicht eine bessere Alternative hat oder eine bessere Idee hat, wie man den Kader auf das nächste Level hieft. Vielleicht hat Brad Stevens da einen Plan. Ich habe ihn jetzt, um ehrlich zu sein, aus dem Stegreif nicht.
Kannst du, ja, ich habe jetzt auch keinen, aber jetzt nur theoretisch und nicht konkret gesprochen, kannst du sagen, okay, wir bieten diesen Vertrag nicht für ihr, verlieren ihn. Also vielleicht kannst du ja trademäßig noch irgendwas einfädeln, weil der Vertrag, warte, Moment, ich muss es ganz kurz, weil ich
mir gerade nicht. Er hat noch einen Vertrag,
ja. Genau, er hat noch, genau, halt für nächstes Jahr, ne? Mhm. Genau. Findest du vielleicht einen Trade-Partner, der dir nicht dieselbe Qualität an Spielern zurückgeben oder nicht bereit ist, an Spielern zurückzugeben? Aber der dir, also, aber, dass du dann nach dem Trade weiterhin mehr Spielraum hast, als du es hättest, wenn du diesen Supermax bietest und dadurch halt weiterhin mehr Möglichkeiten hast und vielleicht, ja, dadurch einfach flexibler bleibst und nicht, weil ich meine, es gibt schon auch natürlich eine Welt, in der der Kern so ein bisschen und das wäre ein sehr hohes Ceiling, aber mit einer Finals-Teilnahme sein Ceiling erreicht hat, wenn jetzt gewisse Lerneffekte nicht einsetzen. Also, dass dann halt einfach, dass dann immer so ist, okay, ne, ich meine, auch wieder paradox, weil wie oft standen die Celtics mit dem Rücken zur Wand und haben halt unfassbar reagiert, also von 0-3 zurückzukommen. 2-3 hinten gewesen gegen Sixers, 2-3 hinten gewesen letztes Jahr gegen die Bucks. Und also, aber dieses mal alles auszuspielen, was sie können, permanent, wenn das halt irgendwie nie richtig funktioniert über einen langen Zeitraum, dann hast du ja immer, dann kommst du immer wieder so an den Ausgangspunkt mit Zach Lowe, dass du halt immer so einen niedrigen Margin of Error hast, einfach selbst verschuldet irgendwie. Und wenn dich das daran hindert, dein volles Potenzial, dein volles theoretisches Potenzial auszunutzen, dass du dann sagst, okay, vielleicht, ja, bisschen weniger Talent, dafür mehr Spielraum, vielleicht irgendwie Spieler, die noch eine andere Komponente mit reinbringen, nicht diese ganz hohen Höhen haben wie Jaylen Brown vielleicht, aber wie gesagt, ich will Jaylen Brown auch nicht wegreden, weil es ist keine einfache Situation und
ja, es ist schwer. Ich glaube, dass sie halt ihr Ceiling noch nicht erreicht haben, einfach aus dem Grund, dass ich glaube, Tatum hat noch 2-3 Entwicklungsschritte vor sich und bei dem habe ich eigentlich auch ein schon relativ großes Vertrauen, dass das kommen wird. Also ja. deswegen denke ich immer noch, dass da noch nicht die finale Stufe erreicht ist. Die Frage ist halt einfach, wer neben ihm steht,
genau,
dabei. Ja. So, und wer den Weg mit ihm mitgeht. Und da bin ich offen gesagt auch nicht ganz so sicher, was da die beste Lösung ist. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, es ist die falsche Situation, um nüchtern über Jaylen Brown zu sprechen, was halt das große Problem ist, weil Boston ja genau das jetzt tun muss.
Ja. Wir sind gespannt und gucken erstmal Finals, würde ich sagen.
Ja.
Weil da ist ja noch was. Die Nuggets haben sich jetzt eine Woche ausgeruht, jetzt wissen sie, gegen wen es geht, haben Heimrecht. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Die alten Herren vom Südstrand müssen in die Höhe. Wir sind gespannt, wie sich das auswirkt. Zum Einstieg ganz kurz, knapp, dein Favorit?
Favorit muss Denver sein.
Klar? Also klarer Favorit?
Ja, eigentlich schon. Also so von den klassischen Faktoren, die muss man natürlich sagen, Miami sind diese Faktoren alle scheißegal, aber sie sind da.
Rational über Miami zu sprechen, ist eigentlich nach dem Playoffs nicht mehr möglich.
Ist alles komplett Banane.
Ja.
Aber so rational, größerer, besserer Kader, also größere Spieler und auch mehr Tiefe im Kader. Die beste Offense der Playoffs mit sehr großem Abstand, also 5 Punkte vor Platz 2. Pro 100 Ballbesitzer und Platz 2 waren die Clippers, die 5 Spiele gemacht haben. Also da ist kein Team auch nur in der Nähe von Denver. Sie haben den Heimvorteil, sie haben Altitude. Sie haben jetzt gerade 2 Monate Pause gemacht, während die Heat in einem Abnutzungskampf waren und auch noch angeschlagen sind. Auch wenn Tyler Hero ja anscheinend sogar vielleicht zurückkehrt in den Finals oder also erwartet wird, dass er zurückkehrt. Aber da muss man auch sagen, es wird nicht so leicht, den jetzt mittendrin zu integrieren, gerade wenn man bedenkt, wie gut sie jetzt defensiv gespielt haben, weil das ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Und er hat lange pausiert, da dann irgendwie unter dem maximal größten Druck zurückzukehren, ist vielleicht nicht ideal. Also mal gucken, was von Tyler Hero wirklich zu erwarten ist, aber er kehrt zurück. Aber jedenfalls, das sind schon mal einige Faktoren, die für Denver sprechen. Sie haben auch den, es tut mir sehr leid, Jimmy Butler. Sie haben den besten Spieler der Serie.
Ja.
Und ich glaube halt auch, dass so, also was für mich irgendwie mit das Beeindruckendste war, was die Heat mit Boston gemacht haben, war, dass sie die immer wieder einfach verwirrt haben. Also mit den verschiedenen Coverages, dass sie die immer wieder irgendwie so ein bisschen runtergezogen haben, mit der Zone irgendwie dazu geführt haben, dass alles langsam wurde und dass sie sich so ein bisschen selbst geschlagen haben. Also einerseits mit dämlichen Turnovern oder mit Hero Ball oder mit, lass uns mal Ball Movement vergessen, sondern lass uns mal irgendwie gucken, dass wir bloß nichts riskieren und den Ball einfach mal in die Luft werfen und schauen, was passiert. Das sind halt alles Sachen, die Denver nicht so macht. Also Denver war in der Regular Season das beste Team gegen Zonenverteidigung von allen. Mhm. Ich habe vorhin mir die Kurzzusammenfassung von den beiden Spielen angeguckt, die Denver und Miami während der Regular Season gegeneinander ausgetragen haben. Also einfach so aus Interesse, weil ich mir sehen wollte, ob sie das mit der Zone überhaupt versucht haben gegen Jokic und wie das dann so aussah. Es waren nicht viele Possessions, aber es gab ein paar. Und das Ding ist halt, der findet das super, wenn Zone gegen ihn gespielt wird. Also das ist ja, also so wie sie das spielen und so wie sie das auch gegen Boston gespielt haben, im Prinzip da so am High Post ist ja immer was frei gewesen. Ne? Also da ist ja immer so ein kleiner Freiraum, der im Prinzip einfach da ist. Und Boston hatte da keinen Spieler, der sich so richtig wohl damit gefühlt hat, da dann hinterzugehen und dann sich umzudrehen, entweder aus der Mitteldistanz schnell zu werfen oder einen schnellen Pass wieder rauszuspielen und das so in Bewegung zu halten. Das haben sie 1-2 Mal hinbekommen, aber insgesamt sehr, sehr selten. Jokic kannst du da wunderbar hinstellen und wenn er da frei ist, dann, hier könnte ich ja werfen. Und wenn nicht, dann haben sie diese Baseline-Cutter und halt, also in der Regel haben sie 3 elitäre Schützen um ihn rum plus einen Cutter, also mindestens einen Cutter, der halt auch richtig gut ist. Und ich meine auch, also Porter Jr. beispielsweise, der ist ja nicht nur ein elitärer Schütze, sondern auch richtig gut als Cutter. Also
du hast halt Bruce Brown auch. Also
genau, der ist halt nicht so ein toller Shooter, sondern für mich eher der Cutter, also auch wenn er gegen die Lakers, glaube ich, gut getroffen hat. Aber der und Gordon sind für mich mehr so die
die reinen Cutter sozusagen.
Cutter, ne? Aber die Kombination ist halt einfach unglaublich gut. Auch KCP kann das ja mal machen. Und dann hast du natürlich mit Murray da auch noch jemand, der von überall irgendwie Gefahr ausstrahlt. Aber der große Unterschied zwischen den Celtics und den Nuggets offensiv ist, finde ich, und beide Teams waren während der Regular Season ja relativ ähnlich gut, sogar insgesamt so vom Rating her. Aber ich finde, was so das Decision-Making angeht, vor allem so in Echtzeit, ist es halt überhaupt kein Vergleich. Da ist Denver besser als alle anderen Teams. Und deswegen kann ich mir halt eigentlich kaum vorstellen, dass die Zone jetzt gegen die funktioniert. Und wenn du dann halt guckst, welche Coverages kannst du sonst ausprobieren, du kannst Mann-Mann spielen, da hast du natürlich Bam, der ein super Verteidiger ist, der ist aber auch ein Kopf kleiner als Jokic und er ist eigentlich der einzige Big Man, der noch spielen darf. Also jetzt in Spiel 7 der Kollege Appenzeller oder Kevin Love, die hast du gar nicht mehr gesehen. So, ja. Die haben ja einfach nur ganz klein gespielt, wenn Bam mal kurz draußen war. Sie werden sicherlich probieren, einen von den anderen jetzt auch nochmal wieder zurück in die Rotation zu holen, einfach weil es irgendwann sonst ein bisschen schwierig wird mit den Minuten, aber so viele Optionen haben sie halt einfach nicht. Und über über den gesamten Kader, Michael Porter Jr. ist auch größer als alle Spieler bei den Heat, die eingesetzt werden, inklusive Bam. Und dann hast du noch Gordon, der halt auch so ein krasser Athlet ist und so. Und insgesamt haben da, glaube ich, die Nuggets einfach schon auch ziemlich große Größenvorteile. Mhm. Und sie sind halt ja bisschen ausgeruhter, sie können das Tempo forcieren. Sie sind halt auch ein Team, was auf den Ball aufpasst. Auch nicht ganz unwichtig gegen Miami, wie wir gerade gesehen haben.
Ja.
Boston. Und insofern fällt es mir da ein bisschen schwer zu sehen, wie die Heat halt das Spiel so diktieren können, wie sie das gegen Boston viel getan haben. Also wo sie halt einfach dazu geführt haben, dass das andere Team so ein bisschen im Treibsand so mehr oder weniger spielt und sich da so nicht so richtig drauf befreien kann. Die Nuggets sind halt total gut da drin, auch gegen gute und variable Verteidigung, auch gegen welche, die halt Umstellungen machen, schnell dann die Lösung zu finden. Also ja. Ich meine, wir haben ja gerade erst gegen die Lakers gespielt, die das beste Defensivteam der Playoffs waren, bis sie gegen die Nuggets gespielt haben. Und dann sind die Ratings auf einmal ziemlich hochgegangen, weil es halt nicht so leicht möglich ist, Denver zu verteidigen. Und insofern, also würde ich sagen, Denver muss schon relativ klar der Favorit sein, was nichts heißen muss, weil Miami, wie gesagt, die scheißen da drauf und die waren auch schon klarer Underdog gegen Milwaukee und auch gegen Boston jetzt. Aber ich sehe da schon, also auch jetzt persönlich relativ viele Vorteile auf Nuggets Seite. Wie siehst du das?
Ich würde dir zustimmen. Also gerade auch was die Variabilität so der Nuggets Offense angeht. Also allein dadurch, dass du ja, also zum Beispiel der Unterschied zu Boston ist ja, der beste Spieler der Nuggets ist halt auch, und ist jetzt gar nichts gegen Tatum, aber ist halt einfach ein sehr, sehr sicherer und sehr, sehr guter Decision-Maker. Also das heißt, du diesen Druck und ihm jetzt irgendwie andere Looks geben, beeindruckt ja jetzt Jokic nicht so wahnsinnig. Das heißt, damit ist halt ein Stilmittel schon mal so ein bisschen weg. Wenn du sagst, okay, Murray bekommt direkt Druck beim Ballvortrag, dann bekommt Jokic halt ein bisschen früher den Ball und Murray kann sich abseits bewegen, kann vielleicht mal einen Block stellen oder was auch immer. Das heißt, du hast ja zwei unglaublich gute Playmaker, was es für die Defense deutlich schwerer machen wird. Du hast die größten Nachteile angesprochen von Miami. Bin mal gespannt, ob es quasi, weil du hast ja so quasi gesagt, wo Platz war in der Zone oder bei der Zonenverteidigung der Heat. Bin mal gespannt, ob es Spoelstra und sein Staff, ob es jetzt halt irgendwie andere Winkel gibt sozusagen, die es vielleicht Jokic etwas schwerer machen, irgendwie genau die Passing Lanes zu finden, die er gern hätte, oder dass dann schneller einer an ihm dran ist, oder dass halt gleichzeitig ist halt Jokic jemand, der dann auch auf sowas reagiert und halt schnell auf sowas reagieren kann, anpassen kann, der auch sicherlich irgendwie jemanden raussuchen kann. Also wenn irgendwo eine Schwachstelle ist, findet Jokic die halt auch, ne, in der Defense. Und da, ja, ist zum Beispiel Duncan Robinson oder so, kann man das messen, wenn der jetzt auf dem Feld steht, wird das dann besser ausgenutzt. Und zwar nicht gezwungen, sondern mehr oder weniger orchestriert durch Jokic. Ja, wie gesagt, Murray hat ja auch durchaus performt gegen die Lakers. Und ich sehe sie auch, also was das angeht, bin ich gespannt, ob, also wie gesagt, ich schließe gar nichts aus, weil Miami irgendwie, also alles irgendwie auf den Kopf gestellt hat, so im Verlauf der Playoffs bis jetzt, was ich so geplant hatte. Und deshalb, aber grundsätzlich würde ich dir zustimmen, offensiv und ja, defensiv bin ich halt mal gespannt, ob Miami, also Denver, wir haben jetzt mittlerweile festgestellt, die Denver Defense ist doch besser als viele erwartet hatten, denke ich. Also auch als ich erwartet hatte. Sie ist, also vor allem an Einsatz mangelt es halt nicht. Und ob Miami sie so ein bisschen ins, also die Lakers Offense war jetzt ja nicht die dynamischste, ob Miami sie jetzt so ein bisschen mehr ins Schwimmen bringen kann, dass sie da dann halt irgendwie, dass Jimmy Butler dann an seine Spots kommt. Wer genau verteidigt Jimmy Butler? Ist es Aaron Gordon? Ist es KCP? Wie genau können sie die ganze Geschichte aufziehen? Was machen die Heat mit Jokic, quasi mit diese ganzen Handoffs mit Bam? Gibt's irgendwie, wird Jokic mehr ins Pick and Roll involviert und steht dann auf einmal auf einer Insel gegen Jimmy oder keine Ahnung? Versuchen sie ihn so ein bisschen mehr rauszupicken? Lässt er sich dann rauspicken? Aber deswegen fällt es mir schwerer, also das heißt nicht, dass es nicht passiert, aber das sehe ich jetzt ein bisschen weniger klar als das, was die Nuggets jetzt offensiv machen dürften. Und nicht, dass es deshalb leichter zu verteidigen wäre, was die Nuggets machen, sondern einfach nur, weil die Nuggets für mich halt wie das potentere Offensivteam wirken und halt auch eigentlich, klar, Shooting ist irgendwie, lässt sich schwer vorhersagen, aber ich sehe die Nuggets jetzt, wenn ich mir alles anschaue, auf jeden Fall auch im Vorteil.
Da ist halt die Frage, ob die Heat es nochmal schaffen, ihre Dreierquote endlich ein bisschen nach oben zu schrauben. Vielleicht schaffen sie ja irgendwie mal 60% über eine Serie.
Genau, man weiß es nicht, genau.
Dann sehe ich es auch. Aber das Ding ist halt echt, wenn du gegen Denver gewinnen willst, dann musst du musst einfach ziemlich viele Punkte machen, weil du wirst sie nicht komplett stoppen können.
Ja.
Und du wirst sie wahrscheinlich auch nicht oft unter 110 oder 115 oder so halten können. Einfach weil das so eine konstante, gut geölte Offensivmaschinerie mit vielen Schützen und vielen Optionen ist und so. Und da ist halt einfach die Frage, kann Miami da mithalten?
Und genau, und was man vielleicht sagen muss, und das soll jetzt auch überhaupt nichts schmälern, was Miami gemacht hat, sie haben jetzt während der Playoffs gegen in den ersten beiden Runden gegen Teams gespielt, die eine holprige Offense haben. In der ersten Runde hat, also auch dadurch bedingt, dass Giannis erst gefehlt hat, dann nicht ganz fit war. Dann die Knicks, die eine spezielle Offense haben, den haben sie mit dem Offensiv-Rebound ein Zielmittel genommen. Und Boston, hast du ja vorher auch oft gesagt, also Boston, sie hatten ein Mittel, um Boston halt so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen mit der Zone. Und dann halt Boston, das ja eigentlich eine sehr gute Offense hat, aber zumindest dann halt die Celtics so ein bisschen ins Nachdenken zu bringen. Und da, wie du sagst, also Denver, da sehe ich es jetzt noch nicht so, wie sie Denver groß ins Nachdenken bringen. Was nicht heißt, dass sie es nicht können. Also, aber deshalb, ja, ich würde sagen, keine Ahnung. Ich kann auch gleich sagen, ich sehe Denver, gut, Denver hat auch einfach sehr performt gegen LA, auch wenn die Spiele knapper waren, haben wir ja gesagt, aber ich würde sagen, Denver in 5.
Ja, ist bitter. Habe ich eigentlich auch. Und gleichzeitig wahrscheinlich
sagst du Miami
Spiel 1.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau.
Sie haben bisher in jeder Runde Spiel 1 gewonnen.
Ja. Und Spiel 1 ist auch, und es ist ja auch der Klassiker, aber ein Team
Denver hat irgendwie auch noch kein Spiel zu Hause verloren.
Ja. Aber es ist schon so ein bisschen der Klassiker. Team A hat ewig lang Pause, ist ausgeruht. Team B kommt aus Spiel 7 und überrumpelt Team A, weil Team A irgendwie gerade noch, weiß nicht, noch den Strohhalm im Mundwinkel kleben hat und deshalb irgendwie noch nicht ganz bei der Sache ist. Aber
meinst du, wir sehen die Morris-Brüder während der Serie, auch wenn beide nicht mehr bei irgendwelchen Teams da involviert sind, aber einfach so als Miami-Stilmittel, um Jokic irgendwie zu provozieren?
Vielleicht nehmen sie neben den Jokic-Brüdern Platz auf der Tribüne.
Ja, da gab es auch dieses legendäre Bild danach von dem von der Kabine, wo die Heat-Spieler dann alle standen und zurückgehalten wurden von dem Security-Dude. Also es gibt böses Blut in dieser Serie. Das ist ja immer
stimmt.
Was Schönes.
Hat sich aber tatsächlich verdrängt. Stimmt, das ist ja. Dann ist wieder so ein da habe ich jetzt gar nicht so Lust drauf eigentlich, aber gut.
Ja, es ist, glaube ich, auch nicht das ganz große Thema. Es ist halt interessant, weil gerade Denver einfach auch so von den US-Medien jetzt noch nicht das ganze ausgeschlachtete Team ist. Mal gucken, was da dann noch so, was die so alles rausfinden über die nächsten Wochen.
Ja, gab es auch dieses witzige Segment, glaube ich, von Chris Mannix oder sowas, wo er gesagt hat, Denver ist einfach nicht so interessant. Also mitgekriegt ich habe den auch schon nur bei Twitter gesehen.
Ich habe nur die Überschrift gesehen, ich habe es nicht weiter verfolgt.
Genau, irgendwie halt so bla bla und haben sie halt auch einige so aus, dann. Ja, weil schon so diese Storylines rund um Denver, also es ist eigentlich, also ich habe es mir dann auch, also ja, Denver ist tatsächlich nicht so auf dem Radar, auf irgendeine Art und Weise, oder weniger auf dem Radar als andere Teams, aber dann auch so diese Storyline, also eigentlich ist Denver mega interessant, also keine Ahnung, also ja. Mal abgesehen vom Basketball, also vor allem vom Basketballerischen, aber halt auch von, wie gesagt, du hast halt diesen Zweitrunden-Pick, der auf einmal der beste Spieler der Welt ist, du hast einen Starguard, der sich Kreuzband reißt und fast 2 Jahre raus ist und vorher in Playoffs mega performt und dann zurückkommt und jetzt so langsam Richtung Playoffs wieder sein altes Ich findet und so. Und du hast Michael Porter Jr., der permanent verletzt war, deswegen runtergerutscht ist im Draft, dem man eine 1A-Scoring-Option angedichtet, ist das falsche Wort, aber indem man eine potenzielle 1A-Scoring-Option gesehen hat, der ja mittlerweile eine Rolle gefunden hat, aber für sich. Aaron Gordon, Nummer 4-Pick, also verhinderter Dank-Champion. Du hast ja wirklich...
Bruce Brown bei mehreren Teams entlassen, jetzt ja. So vielleicht der beste Bankspieler der gesamten ja. Playoffs und so. Und
KCP, früher so ein bisschen Irrational Confidence Guy, dann mit LeBron Champion und jetzt halt so der Veteran. So, also,
du hast ja. Jeff Green, den Mann mit dem besten ja. Dank-Tape von allen aktiven Spielern
ja. wahrscheinlich. Es war auch schon so ein bisschen by design, dass man nicht so viel über Denver geredet hat in den US-Medien über das Jahr. Also, ne?
Ja, also es gibt da mehr als genug
Geschichten. Zu wenig Straßenbeleuchtung, würde ich sagen. Ja, ja. Zu wenig Straßenbeleuchtung. Aber
ja.
Wir werden auf jeden Fall genau hinschauen.
Auf jeden Fall.
Sogar ganz genau, weil wir wollen ja eigentlich spätestens ab Spiel 2 wollen wir nach jedem Spiel eine Folge machen. Das wäre ja. der Plan. Und die wird dann mal hier sein, klar, weil hier sind wir ja, hier treffen wir uns. Und die wird aber auch mal bei Patreon sein. Denn, was wieder ein Late-Shoutout heute, unter patreon.com/korbjägerpodcast und Korbjäger mit...
Oi.
Vollkommen richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es eben Extra-Content in den nächsten Wochen, Tagen, in Form von Finals-Recaps. Natürlich ohne Spoiler. Zumindest im Teaser. Nicht, dass ihr morgen aufsteht und sagt, Nuggets gewinnen in 3 oder so. Und dann ja. enttäuscht wieder ins Bett geht. Das wollen wir ja nicht. Aber schaut da mal rein, wenn ihr Lust habt. Noch berühmte letzte Worte?
Nee. ich bin
sehr gut.
Ich glaube, dein Sohn hat, glaube ich, noch ein paar letzte Worte.
Ja, Ball. Er sagt Ball. Er sagt mal, okay. Also der Schlusspunkt. Ja. Aber wir sehen uns ja am Wochenende, Ole. Das ist ja.
Das stimmt.
Ne? Nicht ganz in der Mitte, aber dafür in der Hauptstadt. Auch nicht schlecht.
Absolut. Bin gespannt.
Wir sind sehr gespannt. In dem Sinne, gucken wir bis dahin ein Finalspiel und dann reden wir drüber. Bleibt natürlich noch zu sagen, jetzt vor lauter Ball von meinem Sohn, habe ich vergessen, weil vielleicht fragt ihr, ja, Moment, Freunde, das war jetzt mega cool, diese gute Dreiviertelstunde und ich würde gerne öfter hören, wo? Überall eigentlich. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, Twitter und Instagram könnt ihr uns sehr gerne folgen, auch anschreiben. Und wie gesagt, Patreon, euer Ort für extra Content. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Finals und bis bald hoffentlich. Reingehauen.